Stell dir einfach mal vor, du gehst in den Wald, okay?
Mhm.
Du suchst dir einen richtig kräftigen Baum aus und fällst den. Und dann nimmst du die eine Hälfte von diesem Holz, machst dir ein schönes, gemütliches Lagerfeuer,
ja,
wärmst dir die Hände, röstest vielleicht dein Abendessen darüber und dann aus der exakt gleichen, also der übrig gebliebenen Hälfte von genau diesem Baumstamm,
mhm,
schnitzt du dir eine kleine Figur. Du stellst sie in die Ecke, fällst davor auf die Knie und flehst allen Ernstes, bitte rette mein Leben.
Das ist so absurd.
Klingt völlig verrückt, oder? Ich meine, ja, wer würde sowas machen? Aber, und das ist der Punkt, laut einer über 2.500 Jahre alten Quelle,
ja,
tun wir modernen Menschen heute exakt dasselbe. Und damit sind wir auch schon mittendrin in unserer heutigen Mission für diese tiefe Analyse. Wir stützen uns heute auf die wirklich faszinierenden Aufzeichnungen und Vorlesungen von dem Theologen John Oswald.
Richtig, ja.
Er hat sich dann nämlich die Texte des biblischen Propheten Jesaja, also genauer gesagt die Kapitel 44 bis 46, mal genau unter die Lupe genommen. Und ganz ehrlich, als ich diese Notizen zum ersten Mal gelesen habe,
dachtest du dir wahrscheinlich, okay, antike Texte.
Genau, ich dachte, boah, das wird trocken.
Ja, das denkt man oft.
Aber dann ist mir buchstäblich die Kinnlade runtergefallen. Denn was hier über Identität steht, über unser geradezu verzweifeltes Bedürfnis nach Kontrolle und, naja, psychologische Transformation,
mhm,
das zielt haargenau auf unseren modernen Alltag ab. Also wirklich haargenau.
Absolut.
Okay, lass uns das mal aufdröseln, um diese absolute Absurdität mit diesem Holzklotz überhaupt zu verstehen, müssen wir erstmal klären, in was für einer extremen Ausnahmesituation diese Texte überhaupt entstanden sind. Kannst du uns da mal mit reinnehmen?
Ja, sehr gerne. Wir müssen uns hierfür nämlich wirklich mal, also so richtig in die Haut der Menschen damals versetzen, um überhaupt diesen Schmerz zu spüren.
Mhm.
Wir befinden uns da in einer existenziellen, wirklich totalen Krise. Die Israeliten sind im babylonischen Exil.
Okay.
Und das war nicht einfach nur so ein Umzug in ein anderes Land oder so.
Nein, natürlich nicht.
Man muss sich das so vorstellen, ihre Heimatstadt Jerusalem ist komplett zerstört.
Mhm.
Ihr Tempel, also das absolute Zentrum ihres ganzen Universums, der Ort, an dem ihr Gott wohnte,
ja,
der liegt in Schutt und Asche. Und nun leben sie da als machtlose kleine Minderheit im Herzen des Babylonischen Reiches.
Und das war ja die absolute Weltmacht damals, oder?
Genau. Eine riesige, laute, völlig übermächtige Kultur. Mit gigantischen Tempeltürmen, unglaublichem Reichtum und halt zu einem ganzen Pantheon an siegerreichen Göttern.
Das heißt also, wenn du als Israelit morgens aufwachst und aus dem Fenster schaust,
mhm,
dann siehst du überall diese Monumente von genau den Leuten, die dich besiegt haben. Da muss man sich doch unfassbar klein vorkommen.
Ja, und genau da liegt der Wundepunkt. Die allergrößte Angst der Israeliten in genau diesem Moment war gar nicht mehr so sehr die physische Unterdrückung,
sondern
die nackte Panik, die sie da wirklich umtrieb, das war die Angst vor dem totalen kulturellen und spirituellen Verschwinden.
Oh, okay.
Sie fürchteten halt, dass ihre Kinder und Enkelkinder in dieser wahnsinnig dominanten Kultur einfach aufgesogen würden. Dass sie anfangen, wie Babylonier zu denken, zu beten.
Und dass sie dann einfach weg sind?
Genau. Dass die Identität des Volkes Israel damit in der Geschichte schlichtweg ausgelöscht wäre. Es war eine tiefe, kollektive Identitätskrise.
Das ist extrem nachvollziehbar, finde ich. Also wenn ich das mal auf heute übertrage, erinnert mich das irgendwie stark an dieses psychologische Ringen von einem Einwanderer.
Mhm. Guter Punkt.
Jemand, der in eine neue, völlig andere und vielleicht auch sehr dominante Kultur kommt. Alles um ihn herum drängt sich auf und er versucht wirklich verzweifelt, seine Wurzeln nicht zu kappen.
Ja. Exakt.
Aber normalerweise reagieren wir Menschen auf so eine Bedrohung doch eigentlich mit ganz harten Grenzen. Wir bauen Mauern, wir kapseln uns ab, wir gründen, naja, so Parallelgesellschaften, um uns irgendwie zu schützen.
Richtig.
Wenn die Israeliten also diese nackte Panik haben, dann würde man doch von ihrem Propheten, also von Jesaja, eigentlich erwarten, dass er sagt, hey, haltet durch, schottet euch ab und morgen schickt Gott eine Armee und wir brennen Babylon nieder. Oder nicht? Zielt der Text da nicht auf so eine Art äußere Abgrenzung ab?
Das ist die menschliche Logik, ja. Aber die Antwort, die in diesen Texten gegeben wird, die geht in eine völlig andere Richtung.
Okay.
Es gibt eben keinen sofortigen politischen Sieg. Gott verspricht stattdessen etwas, das auf den ersten Blick fast, naja, unsichtbar wirkt.
Was denn?
Er sagt, er wird seinen Geist auf sie ausgießen. Wie Wasser auf so ein ausgedörrtes, völlig rissiges Stück Land. Auf sie und auf ihre Nachkommen.
Aber Moment, wie soll denn ein unsichtbarer Geist gegen eine babylonische Supermacht helfen? Das löst doch das Problem dieser Fremdherrschaft eigentlich gar nicht.
Es löst nicht das politische Problem, nein, aber es löst das viel tiefere psychologische und auch spirituelle Problem, nämlich das Problem des menschlichen Willens.
Ah, okay, verstehe.
Die theologische Vorlesung von Dr. Oswald arbeitet das wirklich brillant heraus. Der Geist Gottes wirkt hier als eine Art Ermutiger von innen heraus. Weißt du, wenn deine Identität nur auf äußeren Mauern basiert,
ja,
oder auf politischer Macht, dann brichst du sofort zusammen, sobald diese Mauern fallen. Wie es in Babylon ja passiert ist.
Das stimmt, ja.
Aber durch dieses Ausgießen dieses Geistes, da passiert etwas im Inneren der Menschen. Das Resultat ist, dass sie aus völlig freiem Willen gegen wirklich jeden äußeren Druck aufstehen und sagen können, ich gehöre dem Herrn.
Ah, krass. Wahre Identität entsteht also gar nicht durch diese äußere panische Abgrenzung gegen alles Fremde,
genau,
sondern durch so eine ganz unerschütterliche innere Zugehörigkeit.
Also wenn ich tief im Inneren weiß, wem ich gehöre, dann kann diese Kultur um mich herum, die kann dann noch so laut schreien, aber sie bedroht mich in meinem Kern überhaupt nicht mehr.
Das Faszinierende daran ist, dass der Text die unzähligen, stressigen Fragen unseres Lebens auf eine einzige, wirklich fundamentale Frage herunterdestilliert.
Und die wäre: Wer ist der König deines Lebens? Wem gehörst du wirklich? Wenn diese Frage innerlich geklärt ist, verliert das Exil, also diese ganze äußere Bedrohung, ihre zerstörerische Kraft auf deine Psyche. Du weißt, wer du bist, weil du weißt, zu wem du gehörst.
Okay, das ist stark. Aber da müssen wir jetzt mal kurz den Finger in die Wunde legen.
Gerne.
Wenn diese tiefe innere Zugehörigkeit zum Schöpfer jetzt also die ultimative Lösung für unsere Identitätskrisen ist,
ja,
warum tun wir uns dann alle so unendlich schwer damit? Warum weichen wir historisch, aber ja auch heute noch jeden einzelnen Tag auf irgendwelche anderen Alternativen aus?
Das ist die große Frage.
Und das bringt uns ja eigentlich genau wieder zurück zu diesem absurden Bild vom Anfang. Weißt du, dieser Mann, der sein Abendessen über dem einen Holzscheit brät und das exakt gleiche andere Holz dann anbetet?
Genau. Und diese bissige, wirklich fast schon sarkastische Passage bei Jesaja, die zeigt exakt dieses Dilemma auf. Wir tun das, weil wir Menschen ein massives Problem mit Kontrollverlust haben.
Aha.
Es gibt da ein großartiges Konzept des Kirchenvaters Augustinus, das Dr. Oswald hier in der Vorlesung aufgreift.
Was hat er gesagt?
Augustinus sagte, sinngemäß, Götzendienst, also das Anbeten von falschen Göttern, ist im Kern die völlig unnatürliche Umkehrung der Schöpfungsordnung.
Okay, wie meint er das?
Es ist der Gebrauch dessen, was eigentlich angebetet werden sollte, und die Anbetung dessen, was eigentlich gebraucht werden sollte.
Warte, erklär mir das mal genauer. Wie meint er das mit dem Gebrauchen und Anbeten? Das klingt erstmal wie ein Rätsel.
Naja, die Schöpfung, die ganze materielle Welt, also das Holz, das Geld, die Natur, all das wurde uns laut dieser Weltsicht gegeben, um es zu nutzen, zu kultivieren, um es zu gebrauchen.
Ja.
Der Schöpfer hingegen ist der Einzige, der angebetet und dem vertraut werden sollte. Wenn wir uns jetzt aber einen Gott aus Holz schnitzen, dann beten wir plötzlich ein Stück Materie an, das wir eigentlich ins Feuer werfen sollten, um uns zu wärmen.
Das ist verrückt. Aber warum tun wir das? Warum unterwerfen wir uns völlig freiwillig einem Stück Holz?
Weil ein Gott aus Holz die Klappe hält.
Okay.
Ein Gott, den ich mir selbst geschnitzt habe, der fordert mich moralisch überhaupt nicht heraus. Ich kann ihn einfach in die Ecke stellen, wenn er mich nervt, und ich kann ihn wieder hervorholen, wenn ich ihn gerade brauche.
Es geht also um Kontrolle.
Exakt. Es gibt uns die Illusion, dass wir das Göttliche, dass wir unsere Sicherheit und unser eigenes Schicksal wirklich selbst in der Hand haben.
Da muss ich jetzt aber mal provokant reingrätschen.
Klar.
Wir sitzen hier jetzt so bequem und lachen über diesen armen, antiken Kerl da mit seinem Holzblock.
Ja.
Aber sind wir heute wirklich auch nur ein Stückchen klüger? Ich meine, wir schnitzen unsere Götzen vielleicht nicht mehr aus Pinienholz.
Mhm.
Aber wir bauen sie doch aus Code oder aus Aktienportfolios, aus Technologie oder halt unserem sozialen Status.
Das stimmt.
Wir erschaffen diese riesigen, komplexen Systeme mit unserem eigenen Intellekt. Und anstatt sie einfach nur als Werkzeuge zu gebrauchen, so wie du meintest,
ja,
unterwerfen wir uns ihnen komplett, Wir opfern doch unserer Karriere, unsere Gesundheit, unsere Beziehungen, unsere ganze Lebenszeit in dieser verzweifelten Hoffnung, dass dieses System uns endlich Sicherheit gibt.
Das ist genau der Mechanismus, ja. Die Kulissen, die haben sich vielleicht geändert in den letzten Jahrtausenden, aber die psychologische Dynamik, die ist in 3000 Jahren exakt dieselbe geblieben.
Wahnsinn.
Wir suchen unsere Sicherheit im Geschaffenen statt im Schöpfer. Und genau deshalb, um diesen Irrsinn irgendwie aufzubrechen, stellt Jesaja Gott in diesen Texten ganz bewusst mit sehr dominanten Titeln vor.
Welche Titel sind das?
Er nennt ihn den König, den Erlöser und den Herrn der Herrscharen. Es geht da wirklich um Souveränität. Da gibt es eine sehr passende Anekdote aus dem Zweiten Weltkrieg, die hier gut reinpasst.
Oh, erzähl.
Winston Churchill und der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt haben sich mal unterhalten. Und Roosevelt, ganz der Verfechter der freien Welt, sagte wohl Winston, Sie stimmen doch sicher zu, dass die Demokratie die beste aller menschlichen Regierungsformen ist?
Mhm.
Woraufhin Churchill nur trocken konterte, ja, aber der Himmel ist eine absolute Monarchie.
Wow, eine absolute Monarchie. Das ist für unsere modernen Ohren, die ja total auf Selbstbestimmung und Individualismus trainiert sind, natürlich ein echt heftiger Begriff.
Es provoziert, absolut. Aber es macht eben auch klar, in diesem biblischen System gibt es keine parlamentarische Abstimmung darüber, was Wahrheit ist. Gott ist der alleinige König.
Okay.
Und um diese einzigartige Position zu beweisen, verweist der Text auf etwas, das falsche Götter eben niemals können.
Und was wäre das?
Die Zukunft verlässlich vorherzusagen? Götzen, egal ob das jetzt ein Holzklotz ist oder moderne Algorithmen, die sind Teil des natürlichen Systems.
Mhm.
Sie können immer nur auf Daten reagieren, die schon da sind.
Ja, das leuchtet ein.
Gott aber steht, weil er der Schöpfer ist, völlig außerhalb dieses natürlichen Systems.
Mhm.
Dass er also Dinge voraussagen kann, bevor sie überhaupt passieren, beweist, dass er nicht den Regeln des Systems unterworfen ist.
Aber warte mal. Wenn diese Götzen, also diese Systeme, die wir selbst bauen, uns nicht retten können,
ja,
weil sie ja im selben fehlerhaften, begrenzten Raum feststecken wie wir selbst, an wen wenden wir uns dann für echte Veränderung?
Genau, das ist die Frage.
Die Konsequenz aus Oswalds Vorlesung ist da ja relativ klar, oder? Nur der Schöpfer kann helfen. Denn nur jemand, der etwas von Grund auf neu erschaffen hat, kann es auch von Grund auf neu machen.
Richtig. Das ist vielleicht der tiefste ideologische Graben unserer ganzen Zeit, ja? Wenn wir die biblische Weltsicht mal neben die moderne westliche Psychologie legen, dann sehen wir zwei völlig unterschiedliche Ansätze.
Wie meinst du das genau?
Naja, heute ist die vorherrschende Meinung ja stark deterministisch. Wir glauben, wir seien letztlich nur so das Produkt, die Summe aus unseren genetischen Anlagen und unserer Umwelt.
Ja, das hört man ständig.
Wenn wir heute also von Erlösung oder Heilung sprechen, dann meinen wir eigentlich fast immer Selbstverwirklichung.
Das klassische, finde heraus, wer du wirklich bist.
Genau, die Grundannahme lautet immer, alles, was du brauchst, also der gute, intakte Kern, der steckt schon irgendwo tief in dir. Du musst nur die Blockaden aus dem Weg räumen, deine Traumata irgendwie abarbeiten und das, was ohnehin schon da ist, halt zur Entfaltung bringen.
Mhm, mhm. Die biblische Botschaft in Jesaja sagt dir doch etwas radikal anderes.
Was sagt sie denn?
Sie spricht nicht davon, das Vorhandene einfach nur ein bisschen zu optimieren. Sie spricht von einer echten, grundlegenden Transformation. Von einer Neuschöpfung, die komplett von außen kommt.
Und das ist ja nicht nur theologische Theorie, oder? Also in den Aufzeichnungen von Dr. Oswald gibt es da eine Geschichte, die mich echt umgehauen hat, weil sie das Konzept so, ja, greifbar macht.
Ja, die Geschichte von einem Veteranen. Genau. Er berichtet da von einem russischen Veteranen, der im Afghanistan-Krieg gekämpft hat. Dieser Mann kam völlig traumatisiert zurück. Er rutschte schwer in den Alkoholismus ab, wurde kriminell und landete schließlich in einem richtig harten russischen Gefängnis. Wir können uns ja alle vorstellen, dass das echt kein Ort für sanfte Therapiegespräche ist, oder?
Definitiv nicht, nein.
Er war ein völlig gebrochener, harter Mann. Und laut so einer rein deterministischen Weltsicht, also Genetik plus Umfeld plus Trauma, da ist dieser Mann doch verloren.
Absolut.
Die moderne Psychologie würde sagen, die neuronale Konditionierung ist viel zu stark, der Weg ist zementiert.
Ja.
Aber in diesem Gefängnis fängt der Mann an, eine Bibel zu lesen und sein Leben wird komplett auf den Kopf gestellt. Seine ganze Persönlichkeit, sein Wesen transformiert sich völlig.
Und genau solche Biografien, die fordern dieses moderne Weltbild natürlich extrem heraus.
Voll.
Denn ein bloßer Ratgeber oder halt ein geschnitzter Götze, der kann so jemanden nicht erlösen. Erlösung, wie sie hier verstanden wird, das bedeutet eben nicht, einfach ein bisschen netter zu werden.
Nein.
Es bedeutet eine Veränderung der grundlegenden Ordnung der Dinge im Menschen. Nur ein Schöpfer hat die Fähigkeit, aus dem Nichts oder in diesem Fall eben aus völliger Zerstörung etwas völlig Neues in Existenz zu rufen.
Hier wird es nämlich wirklich interessant. Lass mich mal versuchen, das in unsere heutige Sprache zu übersetzen.
Gerne.
Diese moderne Selbstverwirklichung, von der wir da gerade sprachen, das ist so, als würdest du einfach ein kleines Software-Update auf deinem Smartphone installieren.
Schönes Bild.
Ein paar lästige Bugs werden behoben. Das Design sieht irgendwie ein bisschen frischer aus. Aber im Kern rattert da immer noch dieselbe alte Maschine mit demselben veralteten Betriebssystem.
Ja, genau.
Das, was Jesaja hier aber beschreibt, also diese Erlösung durch den Schöpfer, das ist eben kein Update. Das ist so, als würde man die Festplatte komplett formatieren, den ganzen alten Code einfach löschen und ein völlig neues, fehlerfreies Betriebssystem aufspielen, richtig?
Das ist eine fantastische Analogie, ja?
Weil sie den Unterschied zwischen bloßer Optimierung und echter Neuschöpfung so perfekt aufzeigt.
Mhm. Und ich muss hier etwas hinzufügen, das in Dr. Oswalds Notizen auch sehr spannend hervorgehoben wird.
Was denn?
Er schlägt nämlich eine Brücke zum Neuen Testament, ganz speziell zu Römer, Kapitel 8.
Okay, was steht da im Zusammenhang?
Jesaja beschreibt am Ende von Kapitel 44, wie die gesamte Schöpfung plötzlich in Jubel ausbricht. Die Berge, die Wälder, die singen da förmlich vor Freude.
Warum tun sie das?
Paulus greift genau das in seinem Brief an die Römer auf. Er erklärt, dass die gesamte materielle Schöpfung wie in Geburtswehen darauf wartet, dass die Menschen erlöst werden.
Ah.
Wenn der Mensch, der ja eigentlich dazu bestimmt war, über die Erde zu herrschen, endlich sein neues Betriebssystem bekommt, um bei deinem Bild zu bleiben,
ja,
und wieder so funktioniert, wie er soll,
ja,
dann wird auch die Natur, die Schöpfung um ihn herum, von ihrer Ausbeutung und Knechtschaft befreit. Die Erlösung des Menschen ist also quasi der Startschuss für die Heilung der ganzen Welt.
Das ist ein gewaltiger Gedanke. Alles hängt zusammen. Aber wenn wir jetzt wissen, dass Gott dieses neue Betriebssystem aufspielt, dann müssen wir auch mal über das Wie reden. Denn die Art und Weise, wie Gott das laut Jesaja macht, das war für die Leute damals, und ich glaube, das ist es für uns heute oft auch noch, ein riesiger Skandal.
Oh ja.
Da gibt es nämlich diesen Plot-Twist, der die Israeliten damals komplett auf die Barrikaden gebracht hat.
Absolut, ja. Gott muss Israel aus diesem babylonischen Exil befreien. Und er benennt den Retter, seinen Gesalbten, also wörtlich seinen Messias.
Mhm.
Aber er wählt keinen frommen jüdischen Helden. Er wählt Kyros.
Den König der Perser.
Genau. Einen heidnischen Herrscher, der den Gott Israels überhaupt nicht mal kennt.
Das ist krass.
Das war Hochverrat in den Ohren der Israeliten.
Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die sitzen da im Dreck von Babylon, beten jahrelang um Rettung. Und dann kommt der Prophet und sagt, hey, Gott hat euch gehört, er wird euch retten.
Ja.
Und zwar durch den feindlichen Diktator des Nachbarreiches. Da schlägt man doch die Hände über dem Kopf zusammen. Ich meine, die Israeliten hatten doch mit Sicherheit ein ganz festes Drehbuch im Kopf, wie so eine Rettung auszusehen hat, oder?
Ja, natürlich.
Die dachten sich, Gott, wir kennen die Geschichte doch. Du brauchst ein hebräisches Baby, das in einem Korb auf dem Nil ausgesetzt wird. Das wächst dann tapfer heran und befreit uns ganz spektakulär. Aber Kyros, der passte in keine einzige theologische Schublade.
In gar keine, nein. Sie wollten Gott im Grunde vorschreiben, wie er sie zu retten hat. Und Gottes Antwort darauf, die ist wirklich messerscharf.
Was antwortet er?
Er benutzt das Bild eines Töpfers, der an seiner Scheibe sitzt und einen Tonkrug formt. Er fragt die Israeliten quasi, steht es dem Ton zu, dem Töpfer Anweisungen zu geben?
Oh, das sitzt?
Warum hast du mir keine Henkel dran gemacht? Warum formst du mich so?
Mhm.
Die Botschaft ist ganz klar, Gott ist souverän. Seine Pläne und seine Methoden, die sind unseren Erwartungen nicht unterworfen.
Halt, Moment. Wir müssen hier kurz auf die Bremse treten, glaube ich, und über etwas sprechen, das noch viel schwerer zu verdauen ist.
Okay, was meinst du?
Wenn Gott diese absolute, völlig unangefochtene Kontrolle hat, dann führt das unweigerlich zu einem bestimmten Vers, der mir in den Notizen sofort aufgefallen ist. Jesaja 45, Vers 7.
Ah ja.
Dort sagt Gott nämlich von sich selbst: Ich bilde das Licht und erschaffe die Finsternis. Ich wirke das Heil und erschaffe das Unheil.
Mhm.
Einige Übersetzungen schreiben da sogar, er erschaffe das Böse oder das Leid. Jetzt mal ehrlich, ist das nicht ein absolutes PR-Desaster für Gott?
Das könnte man meinen, ja.
Das widerspricht doch wirklich allem, was uns normalerweise über einen liebenden, guten Gott erzählt wird. Wie kann Dr. Oswald das als etwas Tröstliches verkaufen? Das klingt für mich erst einmal nach einem launischen Tyrann.
Ich verstehe den Widerstand da völlig. Das ist ein echter theologischer Brocken. Aber wenn wir das in den größeren Zusammenhang stellen, dann wird das klarer. Wir dürfen nämlich den Fehler nicht machen, das mit unseren modernen, westlichen Augen isoliert zu lesen.
Okay, wie dann?
Wir müssen es in die Gedankenwelt der damaligen Zeit übersetzen. Die antike Welt, die war tief geprägt vom Dualismus.
Dualismus also?
Denk da mal an das Konzept von Yin und Yang. Die Menschen glaubten, dass das ganze Universum ein ewiges Schlachtfeld zwischen zwei gleich starken, unabhängigen Kräfte sei. Einer guten und eben einer bösen Kraft.
Okay, das heißt, wenn damals eine Ernte ausfiel oder ein Krieg verloren ging, dann sagte man einfach, tja, der böse Gott war heute beim Abendrücken wohl stärker als der gute Gott.
Ganz genau. Das Böse war eine eigenständige, völlig unkontrollierbare Macht.
Ah.
Und genau diesem Denken erteilt Jesaja hier eine radikale Absage. Gott stellt klar, es gibt im Universum keinen Rivalen, der ihm irgendwie ebenbürtig ist. Es gibt keinen bösen Gott, der ihm einen Strich durch die Rechnung macht.
Er sagt also, ich sitze allein am Steuer?
Richtig. Gott sagt, ich sitze allein auf dem Thron. Wenn also Unheil in der Welt geschieht, dann nicht, weil Gott kurz weggeschaut hat oder irgendwie überlistet wurde. Als der Schöpfer trägt er die ultimative, primäre Verantwortung für alles, was in seinem Universum existiert und passiert.
Mhm.
Er lässt es zu und er nutzt es für seine übergeordneten, souveränen Pläne.
Aber das macht es doch für den einzelnen Menschen, der gerade leidet, unfassbar schwer zu verstehen, oder? Wie geht man denn damit um, ohne völlig zynisch zu werden?
Indem man versteht, dass diese Souveränität nicht in Chaos oder Willkür mündet, sondern in einen Erlösungsplan. Dr. Oswald nutzt hier in seiner Vorlesung eine fantastische Analogie, um genau dieses Missverständnis von Gottes Handeln aufzuzeigen. Er erzählt die Geschichte von dem alten Sears-Katalog.
Dem Versandhauskatalog. Wie passt das denn da rein?
Die Anekdote geht so: Der Pfarrer kommt bei einer Familie zu Besuch und die Hausherrin möchte unbedingt zeigen, wie fromm sie ist.
Klassiker.
Ja, sie ruft also ihren kleinen Sohn und sagt, hol doch mal schnell das große, wichtige Buch, das die Mama so sehr liebt und in dem sie jeden Abend liest.
Oh nein, ich ahne es schon.
Der kleine Junge rennt los, kommt zurück und knallt den dicken Sears Versandhauskatalog auf den Tisch.
Autsch. And laughed.
Exakt. Und die theologische Pointe dahinter, die ist echt tiefgründig. Gott hat seine Pläne, sein Wesen und auch die harten Wahrheiten über seine Souveränität eben nicht geheim gehalten.
Mhm.
Sie stehen alle in seinem Buch, der Bibel, ganz offen dargelegt. Aber wie diese Frau ehren die meisten Menschen dieses Buch nur als so ein religiöses Symbol.
Ja, man legt es sich dekorativ ins Regal.
Genau, sie legen es ins Regal, lesen aber nicht wirklich, was darin steht, um zu verstehen, warum Gott eigentlich so handelt, wie er handelt. Wir sind frustriert über Gottes Wege, weil wir uns weigern, den Katalog zu lesen, in dem er uns sein Wesen eigentlich detailliert beschreibt.
Das ist ein harter, aber wirklich sehr fairer Punkt.
Finde ich auch.
Wenn wir also akzeptieren, dass Gottes Wege oft nicht unsere Wege sind, dass er das Drehbuch immer wieder umschreibt, dann stellt sich ja ganz am Ende dieser Texte eine unfassbar praktische, lebensnahe Frage. Wir stehen da nämlich vor einer fundamentalen Entscheidung.
Ja.
Wer trägt eigentlich wen?
Jesaja malt hier zum Abschluss ein Bild, das an visueller Kraft echt kaum zu überbieten ist.
Was für ein Bild?
Er vergleicht den Gott Israels noch einmal direkt mit den Hauptgöttern Babylons, also Bel und Nebu. Das waren kolossale, tonnenschwere Statuen aus Gold und Holz.
Mhm.
Und das Skurrile war, wenn Gefahr drohte, zum Beispiel wenn feindliche Truppen anrückten, dann konnten diese Götter niemanden beschützen. Im Gegenteil, sie wurden selbst zum Problem.
Weil man sie retten musste.
Genau, sie mussten panisch auf den Rücken von stöhnenden, völlig erschöpften Lasttieren festgebunden werden, um sie irgendwie vor den Feinden in Sicherheit zu schleppen. Sie waren eine erdrückende physische Last.
Okay.
Im kompletten Gegensatz dazu sagt der Gott Israels, ich habe euch getragen vom Moment eurer Zeugung im Mutterleib an und ich werde euch weiterhin tragen, selbst wenn eure Haare längst grau geworden sind.
Wahnsinn! Die falschen Götter musst du unter Schweiß und Tränen selber schleppen, aber der wahre Gott schleppt dich.
Es ist die perfekte Zusammenfassung. Und an dieser Stelle zitiert Dr. Oswald den deutschen Theologen und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer.
Was hat der gesagt?
Ein Satz, den man sich wirklich einrahmen sollte. Er sagte, man besitzt nur das wirklich, von dem man ehrlich sagen kann, dass man ohne es besser dran wäre.
Wow, lass uns das mal ganz kurz sacken lassen.
Wenn wir das Gefühl haben, dass wir unsere Götzen zwingend zum Überleben brauchen, sei es jetzt unser Kontostand, unser Status, unsere Schönheit oder auch unsere intellektuelle Überlegenheit, dann besitzen wir diese Dinge eben nicht mehr.
Sondern sie besitzen uns.
Genau. Wir sind nicht mehr die Herren darüber, sondern wir sind diese erschöpften babylonischen Lasttiere, die diese schweren goldenen Statuen ein Leben lang unter Ächzen mitschleppen müssen, aus ständiger Angst, sie zu verlieren.
Weißt du, woran mich das erinnert?
Sag.
Das ist ein bisschen so, als würdest du in einem Flugzeug sitzen, so auf 10.000 Metern Höhe. Du bist sicher in deinem Sitz, aber du weigerst dich vehement, dich anzulehnen oder dein Sicherheitsgurt auch nur ein bisschen zu lockern.
Mhm.
Du umklammerst diese Armlehnen mit schweißnassen Händen. All deine Muskeln sind verkrampft, weil du tief in dir drinnen glaubst, dass du durch deine reine körperliche Anspannung und Kontrolle das verdammte Flugzeug in der Luft hältst.
Oh ja. Das Bild passt perfekt.
Dabei wirst du ja die ganze Zeit von den Tragflächen getragen. Du könntest einfach loslassen, aber du tust das nicht, weil du dem System nicht vertraust. Warum klammern wir uns so dermaßen an diese Illusion von Kontrolle?
Weil es uns mächtig fühlen lässt. Der Mensch will sich seine Erlösung, seinen Wert immer irgendwie selbst erarbeiten. Es ist dieser tief sitzende Stolz, der sagt, ich trage zu meiner eigenen Rettung bei.
Ja.
Aber die harte, befreiende Wahrheit dieser Texte ist, du kannst das Flugzeug nicht in der Luft halten. Du bist wie das erschöpfte Lasttier.
Also, was bedeutet das alles, wenn wir versuchen, ein Fazit unter diese gewaltige Analyse zu ziehen? Israel saß im Dreck des Exils. Sie hatten absolut keine Chance, sich selbst zu befreien.
Null.
Sie haben keine heldenhaften Taten vollbracht, keine moralischen Rekorde gebrochen, um sich Gottes Gunst irgendwie zurückzukaufen. Dr. Oswald weist in seinen Notizen ja darauf hin, dass hier eigentlich schon das gesamte Fundament für das Konzept der unverdienten Gnade gelegt wird.
Ganz genau. Römer 1-5, wie vorhin schon angedeutet.
Gott rettet sie nicht, weil sie plötzlich so wahnsinnig fromm wurden oder tiefste Reue zeigten. Sie haben buchstäblich nichts getan. Die Aktion geht zu 100% vom Schöpfer aus.
Richtig. Und um genau diese einseitige, wirklich bedingungslose Gnade zu illustrieren, nutzt Dr. Oswald am Ende ein Bild, das alles zusammenfasst. Er spricht da über eine der bekanntesten Erzählungen überhaupt, das Gleichnis vom verlorenen Sohn.
Oh, das kennen viele.
Ja, aber er argumentiert, dass wir den Fokus da oft völlig falsch legen. Eigentlich, sagt er, ist es das Gleichnis vom grenzenlos verschwenderischen Vater.
Verschwenderisch in seiner Liebe und Gnade.
Genau. Und er bringt diesen faszinierenden Gedanken ein, wenn dieses Gleichnis die Gnade Gottes, wie Jesaja sie uns hier im Alten Testament vorstellt, noch perfekter, noch radikaler abbilden wollte,
ja,
dann hätte der Vater nicht einfach nur auf der Veranda seines Hofes gestanden und gewartet, bis sein ruinierter Sohn irgendwann den Heimweg antritt.
Sondern?
Wenn es die theologische Tiefe von Jesaja hätte, dann wäre der Vater losgegangen, er hätte sein Zuhause verlassen, wäre in die Fremde reist und wäre direkt zu seinem Sohn in diesen stinkenden Schweinestall gestiegen, um ihn dort höchstpersönlich herauszuholen.
Wow.
Denn das ist es, was im Exil passiert. Gott wartet nicht, bis wir uns selbst repariert und den Weg nach Hause gefunden haben. Er steigt direkt zu uns hinab, in das babylonische Exil, in unser Chaos, in unsere Angst.
Das ist ein unfassbar kraftvolles Bild für das Ende unserer Reise heute. Und genau an diesem Punkt, da möchte ich mich direkt an dich wenden, der oder die uns gerade zuhört.
Mhm.
Wir haben heute viel über antike Reiche gesprochen, über Kyros und über babylonische Statuen. Aber nimm das mal ganz konkret mit in deinen heutigen Tag. Stell dir einmal dein eigenes Leben vor. Was wäre, wenn die Dinge, von denen du heimlich tief in dir drinnen glaubst, sie würden dich retten oder dir endlich deinen wahren, unantastbaren Wert verleihen, dein messerscharfer Intellekt, dein hart erarbeiteter Status, deine Angst davor, Fehler zu machen? Was, wenn das in Wirklichkeit genau diese massiven, tonnenschweren Holzstatuen sind?
Mhm.
Statuen, die du ständig mitschleppst und die dich völlig erschöpfen. Stell dir mal vor, du wachst morgen früh auf. Was würde passieren, wenn du sie einfach mal ganz bewusst, Stück für Stück, auf den Boden stellst, in dem befreienden Wissen, dass du das Flugzeug eben nicht selbst in der Luft halten musst, dass du ohnehin getragen wirst?
Ein toller Gedanke.
Denk da einfach mal drüber nach. Es war großartig, dass du bei dieser tiefen Analyse dabei warst. Bis zum nächsten Mal.